ARD.
Und ich habe dann irgendwann gedacht, naja, das hat sich jetzt ja wohl hoffentlich geändert 2024. Und ich spreche aber mit jungen Leuten, die dann sagen, ich habe nie geglaubt, dass ich, das war zum Beispiel auch eine schwarze junge Frau, dass ich Lehramt studieren kann und dass ich weiße Kinder unterrichten kann. Aber jetzt, wo ich sie sehe, jetzt mache ich das.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Willkommen zu dieser Folge von Die Schule brennt, in der wir mit Florence Brokowski-Schekete sprechen. Florence ist Autorin, Pädagogin und die erste schwarze Schulamtsdirektorin in Deutschland. Sie hat sich in ihrer Laufbahn intensiv mit Themen wie Inklusion, Diversität und Antidiskriminierung auseinandergesetzt und leistet mit ihrer Stimme einen bedeutenden Beitrag zur Bildungsdebatte.
Heute geht es um die Frage, was eine gute Schule bzw. eine gute Lehrperson ausmacht, wie wir mit Diversität umgehen und was es bedeutet, antirassistisch arbeiten zu können und was dies mit dem Deutschen Lehrkräftepreis zu tun hat.
Florence wird mit uns darüber sprechen, wie dieser Preis Schulen inspiriert, sich stetig zu verbessern und welche Rolle die Kategorien des Preises für eine moderne und inklusive Schule spielen. Florence, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Dieser Podcast heißt Die Schule brennt. Und wir wissen, dass in der Tat an vielen Ecken und Enden Verbesserungspotenziale bestehen. Gleichzeitig gibt es ja sehr gute Schulen oder Schulen, die vieles richtig machen. Wie siehst du das? Brennt die Schule oder haben wir schon mit den Löscharbeiten begonnen?
Ja, man könnte tatsächlich immer denken, die Schule brennt und ist vielleicht auch bald abgebrannt. Wenn ich dann aber im Rahmen meiner Arbeit mit Lehrkräften zu tun habe und gerade gestern hatte ich ja eine Begegnung mit jungen Lehrkräften und danach gehe ich dann so erfüllt raus und denke, hey, nee, also da brennt vielleicht was, das wollen wir nicht leugnen, aber das sind so tolle, inspirierende Menschen, die da dann auf unsere jungen Leute, also auf die Schüler und Schülerinnen zugehen, dann bin ich immer voll des Glückes.
Glaubst du denn, dass es trotzdem wichtig ist, jene Punkte, die nicht laufen, auch stetig zu kritisieren? Und sagst du, damit leistet man der Entwicklung eigentlich einen Bärendienst? Wir sollten vielmehr auf das Positive schauen.
Dass wir auf das Positive schauen müssen, das ist klar. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch und bin wirklich eher positiv, als dass ich die negativen Dinge sehe. Und trotzdem bin ich der Meinung, wir müssen die Dinge, die zu verändern sind, also die Herausforderungen, die müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Sie zu negieren und so zu tun, als ob doch eigentlich alles gut ist, ja, das ist naiv und blind.
Was bedeutet eigentlich gute Schule?
Was bedeutet gute Schule für mich vor allem auch? Also weil ich glaube, jeder hat so ein bisschen so unterschiedliche Vorstellungen von guter Schule. Eine gute Schule ist für mich ein Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen und in dem sie auf, und das klingt jetzt sehr platitüdenhaft, auf das Leben vorbereitet werden. Aber ja, ich sehe es so, wirklich auf den Alltag vorbereitet zu werden, ja, aber auch mit seiner ganzen Individualität in dieser Institution sein zu dürfen und das Gefühl zu haben, ich werde hier gesehen, ich werde wahrgenommen und ja, natürlich, man bringt mir verschiedene Dinge bei, die ich brauche, um später, und ob das jetzt die Kinder und Jugendlichen gleich so erfassen können, ist eine andere Sache, aber dennoch, die Dinge, die ihnen beigebracht werden, soll sie später in die Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Eigentätigkeit bringen. Ja. Mhm. Und dann ist für mich auch noch eine gute Schule die, wo das Kind, wo der Jugendliche am Nachmittag, sagen wir mal um 16 Uhr nach Hause kommt und außer vielleicht einer Brotbox nichts weiter hat, ja, keine Hausaufgaben machen muss und einfach ein glückliches Kind ist. Das ist für mich auch eine gute Schule.
Jetzt nehme ich mal die Position ein, die ich selber eigentlich gar nicht habe, aber die mir dann oft zugetragen wird, nämlich der Widerspruch, naja, aber wir müssen so viel Stoff durchbringen, es steht so viel im Lehrplan, wie soll ich denn jetzt das auch noch hinkriegen ohne Hausaufgaben?
Ja, ich denke schon, dass das geht, weil wir haben ja ich denke in ganz Deutschland, und wenn wir jetzt in Baden-Württemberg gucken, haben wir ja vor allem auch Gemeinschaftsschulen, die das durchaus hinkriegen. Ich rede viel mit Lehrkräften, viel mit Schulleitungen, und da heißt es, nein, bei uns gibt es keine Hausaufgaben. Und mir hat eine Mutter jetzt vor kurzem erzählt, sie hat sich sogar Hausaufgaben gewünscht, und die Lehrerin sagte, nein, das gibt's an unserer Schule nicht, und ihre Tochter braucht es auch nicht. Wenn es was nachzulernen gibt, dann macht sie das hier bei uns. Sie soll nach Hause gehen und soll da ihre Freizeit genießen können. Ja, also die Schulen müssten von diesem traditionellen, es muss zu Hause aber was gemacht werden, sich trauen, einfach mal wegzugehen. Ja.
Ohne dass ich jetzt von dir möchte, dass du mir vor den Kopf stößt, aber mich interessiert einfach deine Beurteilung meiner Praxis. Ich mache das so, dass ich, wenn ich Hausaufgaben gebe, das tatsächlich freiwillig tue. Wenn ich das Gefühl habe, so können Schülerinnen und Schüler, die Interesse am Thema haben, das nochmal zusätzlich vertiefen. Aber wie gesagt, freiwillig und in unterschiedlichen Ebenen. Würdest du sagen, nee, selbst das ist etwas, was im Grunde, ich weiß es nicht, vielleicht sogar Druck aufbaut, obwohl ich dazu sagen würde, dann würde ich die Schülerinnen und Schüler schon auch fragen, ne, ob die jetzt das Gefühl haben, eigentlich ist es doch zwanghaft. Oder sagst du, nee, sowas wie eine freiwillige Form der Vertiefung, das ist eigentlich schon etwas, was man machen kann?
Naja, ich habe da jetzt schon, während du das so erzählt hast, verschiedene Kinder im Auge, ja, oder vor Augen, die dann nach Hause gehen und sagen, du, das ist ja freiwillig, ich mach's nicht, ja. Andere, die aber sagen, es ist zwar freiwillig, aber ich denke, ich muss das machen, dann ist Herr Blume glücklich, wenn ich das mache, ja, so. Dann gibt es Eltern, die sagen, ist zwar freiwillig, aber mach das mal. Also ich glaube, ich wäre glücklich, wenn es einfach heißen würde und tschüss, bis morgen und nix weiter, ja.
Bevor ich dir eine Frage zu einem ganz wichtigen Qualitätsbereich des Schulpreises und einem Schwerpunktbereich deiner Arbeit stelle, muss ich kurz nachfassen, denn so ein Begriff wie Schulamtsdirektorin, der hört sich zwar höchstgradig wichtig an, aber dadurch, dass wir im Föderalismus leben, werden die Bezeichnungen sich auch unterscheiden. Kannst du kurz deine Funktion noch mal etwas genauer erklären? Was ist eigentlich dein Aufgabengebiet in dieser, sagen wir, institutionellen Funktion?
Ja, ja. Also als Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg arbeite ich in der unteren Schulaufsichtsbehörde. Wir haben drei Schulaufsichtsbehörden. Das ist die untere, die mittlere und die obere. Mittlere ist das Regierungspräsidium und obere ist das Kultusministerium. Und ich arbeite, nachdem ich Lehrerin gewesen bin und Schulleiterin, arbeite ich jetzt in der unteren Schulaufsichtsbehörde. Und was ist meine Aufgabe? Ich habe einen sogenannten Sprengel, also einen Bezirk, der besteht aus 14 Schulen. Und ich bin die Dienstvorgesetzte von den Schulleitern also Schulleitungen und den Lehrkräften. Und wofür bin ich zuständig? Für die Versorgung, fürs Troubleshooting, für rechtliche Fragen, für personelle Fragen. Ja, ich muss Unterrichtsbesucher abnehmen, Beurteilungen schreiben, Statistiken prüfen, solche Dinge. Ja.
Und ist das dann für eine spezielle Schulform?
Also ich habe Grund- und Hauptschullehramt studiert, Weiterqualifizierung auf Sekundarstufe 1 und bin Fachbereichsleiterin auch gleichzeitig für die Sekundarstufe 1. Das heißt, in meinem Bezirk sind Realschulen, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen. Genau. Und dann gibt es noch verschiedene Aufgabenbereiche, die den Schulräten, Schulrätinnen übertragen ist. Da ist bei mir die berufliche Orientierung ein riesiges Thema. Die Sprachförderung ist ein großes Thema. Personalentwicklung von Lehrkräften ist ein großes Thema. Und ja, damit kann ich mich wirklich jeden Tag viele Stunden beschäftigen.
Wie bist du dann zum Deutschen Schulpreis und in dieses Gremium reingekommen?
Die haben mich angeschrieben. Dadurch, dass ich eben aufgrund meiner Bücher bekannt bin, sind die auf mich aufmerksam geworden und haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich das gerne machen möchte. Und ja, genauso wie ich auch im Landesschulbeirat sitze und auch in der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd im Hochschulrat, habe ich da nicht Nein gesagt.
Mhm. Was mich am Deutschen Schulpreis immer so fasziniert, ist, dass die verschiedenen Kategorien, die dort herangezogen werden, damit eine Schule den Schulpreis gewinnt, oftmals in der öffentlichen Debatte gegeneinander gestellt werden. Also da wird zum Beispiel gesagt, naja, die Schulen müssen leistungsstark sein, aber sie können nicht, weil sie zu heterogen sind. Und beim Deutschen Schulpreis ist eben der Umgang mit Vielfalt genauso eine Kategorie wie Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, sagt also, beides muss möglich sein und ist dann natürlich möglich. Das ist natürlich auch deshalb wichtig, weil Rassismus in Schule so mit diesem Umgang mit Vielfalt auch präventiv angegangen wird. Und das liegt unter anderem auch, oder es kann daran liegen, dass Lehrkräfte selbst auch einen Migrationshintergrund haben. Was das für die Schülerinnen und Schüler bedeutet, zeigt ein Beitrag von SWR aktuell vom 28.04. dieses Jahres. Da hören wir mal rein.
Haluk Yumurtadze ist Deutscher und Sohn türkischer Einwanderer und damit als Lehrer noch immer eine Ausnahme.
Es gibt laut Schätzungen 5-7% an Lehrkräften, die eine Migrationsgeschichte aufweisen.
Wohl auch deshalb ist er für viele Schüler mit Migrationshintergrund eine Vertrauensperson.
Ich kann mir keine bessere Person vorstellen als Herr Yumurtadze, der sowas macht.
Und ich denke, dadurch, dass unser Lehrer auch einen Migrationshintergrund hat, fühlen wir uns besser verstanden. Und ich habe auch Freunde, die auch positiv über unseren Lehrer denken und auch gesagt haben, dass dieser denen auch sehr viel geholfen hat.
Die wenden sich auch an mich, wenn sie diskriminiert werden oder wenn Äußerungen getätigt werden, die verletzend sind. Und wenn es darum geht, dass das N-Wort verwendet wird oder man Vorurteile verwendet, weil eine Schülerin Kopftuch trägt.
Um Diskriminierung vorzubeugen, hat Yumurtadze vergangenes Jahr einen Antirassismus-Ratgeber für Lehrer veröffentlicht.
Der Ratgeber ist der erste seiner Art, leider. Ja, und wir haben so viel nachzuholen, tatsächlich, was antirassistische Bildung angeht, vor allem, weil Lehrkräfte sind einfach nicht darauf vorbereitet. Ja, es ist nicht Bestandteil des Studiums.
Der Ratgeber soll Lehrern dabei helfen, diskriminierende Situationen zu erkennen, sensibler zu reagieren und ihnen vorzubeugen.
Ich denke, dass die Arbeit, die er leistet, für uns Lehrer super wichtig ist, weil jeder Lehrer denkt so, ich bin da nicht involviert, das betrifft mich nicht, passiert mir nicht. Aber also mir ist schon sau oft passiert, dass ich Schüler mit irgendwelchen Ausdrücken vielleicht verletzt habe und ich habe es gar nicht mitbekommen.
Rassismus habe sich seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel weiter verschärft. Weil der Umgang damit viele Lehrer und Schüler überfordere, hat Yumurtadze dazu Unterrichtsmaterial entwickelt. Auch um der Propaganda in den sozialen Medien etwas entgegenzusetzen.
Dann geht es auch darum, in dem Material Fake News vorzubeugen. Also sprich, wie erkenne ich Fake News, dass sie nicht auf jedes Bildmaterial, auf jedes Videomaterial, auf Social Media sozusagen hineinfallen und sagen, dieser Account, dieser Follower hat das gesagt, die haben eine riesen Reichweite, das muss stimmen.
Yumurtadze versucht, mit den Schülern im Gespräch zu bleiben. Weil das im Schulalltag schwer ist, hat er einen Instagram-Kanal eröffnet und mittlerweile über 20.000 Follower. Immer wieder äußert er sich dort auch politisch, zum Beispiel gegen die AfD.
Dass sich eine Lehrkraft neutral verhalten sollte, ist ja ein Mythos. Und alles, was Demokratie und Menschen gefährdend ist, soll auch thematisiert werden.
Gibt es Ideen, wie Lehrkräfte mit Migrationshintergrund mehr an die Schulen auch kommen können? Oder vielleicht ist das in Anführungsstrichen Problem ja schon früher angelegt, dass vielleicht gar nicht genug Menschen mit Migrationshintergrund auf die Idee kommen, Lehrkräfte zu werden.
Weißt du, und genau das ist nämlich die Herausforderung. Ja, als ich damals Lehramt studiert habe, und das ist jetzt schon ein paar Tage her, da war ich Gott sei Dank recht naiv und habe mir einfach gedacht, okay, was möchte ich machen oder was muss ich machen? Ich wollte beruflich was anderes machen, durfte es aber nicht, weil ich eben da noch keinen deutschen Pass hatte, musste also etwas studieren, bei dem ich einem deutschen O-Ton, einem Deutschen keinen Arbeitsplatz wegnehme. So, also irgendwann nach vielen Überlegungen war es dann Lehramt.
Also krasser Rassismus, muss man jetzt mal an der Stelle sagen.
Ja, also das ist mir von der Ausländerbehörde so gesagt worden, wenn Sie hier bleiben wollen, müssen Sie etwas studieren, bei dem Sie einem Deutschen keinen Arbeitsplatz wegnehmen. So, und ich habe mich dann, wie gesagt, dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte Lehramt studieren. Und habe mir Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass es Menschen gibt, die mich in diesem Beruf gar nicht sehen. So, jetzt ist es aber eine Weile her schon. Ich habe einige Etappen hinter mir als Lehrerin.
Von wann sprechen wir?
Also ich bin mit meinem Studium fertig gewesen, 95, ja. So, bin entlassen worden mit der Urkunde des zweiten Staatsexamens mit den Worten, ihre Kompetenz ist die einer Putzfrau nicht wert, ja. Dann nimmt man die Urkunde mit und denkt, okay. So, dann war ich in der Schule, dann habe ich mich selbstständig gemacht, dann bin ich wieder zurück in die Schule gegangen, wollte dann nach 4 Jahren Schulleiterin werden, habe mich beworben und habe wieder nicht gedacht, dass es viele Menschen gibt, die da mich in dem Beruf nicht sehen als Schulleiterin. Ja, es war schon als Lehrerin so, da wurde mir dann mal die Jacke zerschnitten, aber eben nicht von Schülern. Ja, und das wurde mir später auch bestätigt. Wir wussten alle, dass es nicht Schüler und Schülerinnen waren, aber niemand hat sich getraut, was zu sagen. Na gut. Und als Schulleiterin dann genauso. Und es muss immer Menschen geben, die dich trotzdem sehen und die dann sagen, Moment, ich will genau sie haben. Ja, so. Und ich habe dann irgendwann gedacht, naja, das hat sich jetzt ja wohl hoffentlich geändert 2024. Und ich spreche aber mit jungen Leuten, die dann sagen, ich habe nie geglaubt, dass ich, das war zum Beispiel auch eine schwarze junge Frau, dass ich Lehramt studieren kann und dass ich weiße Kinder unterrichten kann. Aber jetzt, wo ich sie sehe, jetzt mache ich das, ja, weil ich sehe, dass sie das können. So, und ich werde dann auch oft gefragt, wie kann man aber die jungen Leute animieren, das zu tun? Und da ist natürlich erstmal diese Vorbildcharakterrolle ganz wichtig, aber auch, ja, das rate ich auch immer Kultusministerien, die mich da fragen. Man sollte in die Vorabgangsklassen gehen und den jungen 10-11-Klässlern und Elfklässlerinnen da schon sagen, hey, wir brauchen erst einmal Lehrkräfte. Ja, das ist ja erstmal schon unbestritten. Wir brauchen Lehrkräfte. Und ja, wir brauchen Lehrkräfte mit allen Individualitäten und mit allen Kompetenzen, auch Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund, ja. Und wenn man dann noch jemanden hat, wie zum Beispiel mich, oder wir haben ja auch andere öffentliche Menschen im Lehrberuf, die einen Migrationshintergrund haben, dass man sagt, hey, könnten Sie uns unterstützen? Gehen Sie mit uns an die Schulen oder machen Sie mit uns ein Video, ja. Animieren Sie die jungen Leute. Das finde ich gut. Wenn man aber das nicht macht und naiv sagt, ja, die können es ja machen, ja, das finde ich klein, ja, wirklich kleingeistig. Zumal man sagen muss, die Lehrkräfte, die einen Migrationshintergrund haben, wenn wir da nochmal in die Gruppe reingucken, sind zum Beispiel die schwarzen Lehrkräfte, also die POC, die kleinste Gruppe.
Person of Color, für diejenigen, die den Begriff noch nicht gehört haben.
Ja.
Ist die Erkenntnis, dass eine solche Förderung für junge Menschen auch mit Migrationshintergrund geleistet werden muss, ist das an den richtigen Stellen auch schon angekommen? Denn das würde ja bedeuten, dass man sich politisch überlegen müsste, wie kommen wir denn an solche, zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, Abschlussklassen überhaupt ran, um den jungen Leuten zu sagen, guck mal Leute, hier gibt es diese Möglichkeit und auch ihr könnt das machen.
Nein, ich glaube, das ist noch nicht wirklich überall angekommen. Und ich wehre mich einfach gegen den Gedanken, naja, irgendwo wird irgendwie schon immer einer sitzen, der diese richtige Haltung hat. Ja, also dieses Zufallsprinzip, das geht so nicht. Ich hatte sicherlich in meiner Laufbahn Glück, dass ich genau eben diese eine leitende Schulamtsdirektorin hatte, die gesagt hat, ich sehe sie und ich will sie da haben, ja. Ich habe aber auch andere Menschen gehabt in meiner Laufbahn, die mich wirklich systematisch versucht haben zu verhindern. So. Und da gibt's dann entweder Menschen, die das bemerken und in meinem Fall war es so, ihrem Vorgesetzten dann sagen, hey, gucken Sie da bitte hin, da läuft was nicht gut, ja. Aber ich habe es auch oft genug gehabt, dass eben niemand gesagt hat, gucken Sie da hin. Und das finde ich einfach dieses Fatale, dass die Menschen, die es betrifft, irgendwie gucken müssen, wie sie durch dieses Labyrinth durchgehen. Und darum, ich habe es vorhin erst in einer Sitzung wieder gesagt, ich erwarte, dass auch diese Haltungsreflexion wirklich von den Ministerien in die Regierungspräsidium, in die Schulämter reingeht und dass diese Behörden ein Diversitätsmanagement haben müssen und nicht nur haben können oder zum Teil den Begriff überhaupt gar nicht kennen.
Ja. Mhm. Sind wir denn aus deiner Perspektive da weitergekommen? Denn du wirst ja, du hast gerade gesagt, du hast mit einer schwarzen jungen Frau gesprochen, die gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass ich das kann, aber ich kann, und die macht sich vielleicht auf den Weg. Du wirst aber auch mit anderen sprechen, die den Weg vielleicht gehen oder schon gegangen sind. Und wir wissen alle, Rechtsruck geschieht gerade auch. Die rechten Diskurse bestimmen oftmals auch die Medien. Ja, also Stichwort die Überlastung des Bildungssystems, das sind eigentlich nur die sogenannten Migranten. Sind wir weiter? Hast du da eine Hoffnung? Oder sagst du, boah, das Brett ist eigentlich genauso dick wie vor 20 Jahren?
Ich glaube nicht, dass das Brett noch genauso dick ist. Wir haben viele Menschen, die wirklich eine Haltung haben, die positiv ist. Wir haben viele Menschen, die sich reflektieren möchten, ja, vor allem eben auch in den Kollegien. Mhm. Aber wir haben eben auch die Menschen, die sagen, ich sage gewisse Dinge jetzt erst recht oder dieser ganze woke Scheiß oder überhaupt, ja, und oder wie man mir schon gesagt hat, sie nehmen es viel zu genau mit ihrer Interkulturalität, ja, wo ich gedacht habe, diese Person ist aus dem pädagogischen Kreis, das darf eigentlich nicht passieren. Also sowas höre ich allenfalls, wenn überhaupt auf der Straße, aber sowas möchte ich doch nicht aus dem pädagogischen Kreis hören, ja, und finde das unsäglich, ja. Aber es gibt Menschen, die in diesem Kreis meinen, ich kann das sagen. Oder die Lehrkräfte mit türkischen Wurzeln in einer Form angehen und zum Schluss geht die Lehrkraft mit türkischen Wurzeln aus diesem Kollegium raus. Ja? Und nicht die Person, die andere Person angegriffen hat. Und darum sage ich, wir brauchen ein Diversitätsmanagement, damit jeder weiß, mit welchen Konsequenzen er oder sie zu rechnen hat, wenn das Verhalten entsprechend ein rassistisches und ja vorurteilsbehaftetes ist. Und solange wir das nicht offiziell wirklich auch ausgesprochen im Leitbild haben und auch leben, kann es immer wieder passieren, dass jemand sagt, sie nehmen es viel zu genau oder dass dann die türkischstämmige Lehrkraft das Kollegium verlässt.
Du hast ja im Rahmen deiner Tätigkeit des Deutschen Schulpreises sicherlich mit vielen Schulen zu tun gehabt, die diesen Umgang mit Vielfalt, also dieses Qualitätsmerkmal auch leben, unabhängig jetzt von der Frage, ob die Lehrkraft Migrationshintergrund hat oder nicht. Also, ne, also wäre natürlich besser. Meine Frage wäre, weil das ja ganz viele Schulen betrifft, die sagen, also wir haben hier ganz viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und das heißt jetzt erstmal nur beschreibend, wir haben unterschiedliche Religionen, das kann bedeuten, dass der Nahostkonflikt auch in die Klassen reingetragen wird, wir haben unterschiedliche religiöse Vorstellungen, wir haben unterschiedliche Themen, die auf dem Tisch liegen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob sich das verallgemeinern lässt, aber diese Schulen, die dieses Qualitätsmerkmal erfüllen, was machen die anders oder besser als andere Schulen?
Jetzt, damit wir die Begrifflichkeit nochmal richtig haben, ich bin für den Deutschen Lehrkräftepreis. Bin ich, ja. Aber das haben wir jetzt gut eingefangen, genau. Und da ist es ja aber dennoch so, dass ich eben, und das wird in 3 Wochen so sein, dass ich durch die ganzen Einreichungen durchgehe, ja, und dann diese verschiedenen Kategorien mir ja auch dort angucke. Und was machen die richtig? Ich bin ja schon seit 2023 dabei. Die sind erstmal sehr kreativ. Sie sind offen. Und was mich so wirklich so erfreut hat, als ich letztes Mal durch diese ganzen Einreichungen gegangen bin und freue mich auch jetzt wieder drauf, sie sind so unerschrocken bei den Dingen, die sie einfach anders machen wollen. Ja, und das zaubert mir wirklich immer ein Lächeln ins Gesicht, weil da dann nicht dieses ist, geben wir jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, geben wir jetzt Hausaufgaben oder eher nicht oder können, sondern die sagen, okay, wir haben die und die Vision, ja, und jetzt gehen wir die Vision an. Wir probieren's, wir machen's, ja. Und klar, man braucht auch für jedes Projekt Bedenkenträger, das ist gesund. Und trotzdem, zum Schluss, es wird gemacht, ja. Und das ist wirklich eine große Freude zu sehen, ja.
Zunächst einmal, ich komme immer nicht umhin, mir die Frage zu stellen, ob nicht dieser Mut, den das erfordert. Wir sprechen sehr viel über Mut. Sogar die Kultusministerinnen und Minister sprechen über Mut. Ich war schon auf einer Podiumsdiskussion, da heißt es dann, Lehrkräfte seid mutig. Und da war meine Antwort dann zu sagen, also es ist ja schön, wenn wir mutige Lehrkräfte haben, ist auch toll, wenn die Preise gewinnen. Aber sollte es nicht auch darum gehen, ein System zu etablieren, bei dem man nicht mutig sein muss, um das Richtige zu machen?
Ja, ja.
Oder ist der Gedanke naiv?
Nein, der ist überhaupt nicht naiv. Und ich wurde im Sommer genau zu diesem Thema interviewt. Ja, was heißt es, in dem Bereich mutig zu sein? Und Mut heißt ja immer, wenn ich mutig sein muss, dann bedeutet das ja, dass ich gegen ein Hindernis angehen muss. Ja, genau das ist es. Also eigentlich sollte man gar nicht erst mutig sein müssen, sondern es sollte mich so inspirieren, dass ich sage, ich mache. Ja. Mhm. Und wenn es vielleicht auch schiefgelaufen ist, dann kann es sein, ich muss was korrigieren, aber es ist dann vielleicht nicht so, dass, was weiß ich, eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen oder anderweitige Beschwerden, ja, sondern ja, okay, es hat nicht funktioniert, gucken Sie, dass Sie einen anderen Weg finden. Natürlich sind unsere Kids keine Experimentierindividuen, ja, aber es geht ja nicht darum, dass man mit den Kindern und Jugendlichen experimentiert, sondern dass man oftmals auch andere Wege geht. Und wir sind doch noch in recht traditionellen Wegen unterwegs.
Also mit anderen Worten könnte man sagen, das ist ein Plädoyer für eine andere Fehlerkultur auch auf Verwaltungsebene.
Oh ja, absolut, absolut. Also wirklich die Schulleitung, für die ich zuständig bin, wenn irgendwas ist und sie dann anrufen und ach ja, und sag ich sie, solange kein Kind zu Schaden gekommen ist, also solange hier jetzt kein Menschenleben in Gefahr war, erzählen Sie mir einfach, worum es geht und wir gucken, ja, und wir finden dafür eine Lösung. Ich sage immer, ich hole Ihnen die Kuh dann irgendwie vom Eis, wir machen das gemeinsam, ja. So, wie gesagt, kein Lebewesen darf in irgendeiner Form zu Schaden gekommen sein, aber diese Angst oder, ach, ich habe da einen großen Fehler gemacht. Erstens mal, wir alle machen immer Fehler, jeden Tag, ja. Und die meisten davon kann man korrigieren. Hm. Entschuldigung, die kann man korrigieren, ja.
Ich erinnere mich an einen Zeitartikel, in dem es um drei Lehrkräfte ging, die den deutschen damals hieß ja noch den deutschen Lehrerpreis gewonnen haben und die sukzessive aus ihrem Kollegium gemobbt worden sind. Das war jetzt wahrscheinlich das drastische Beispiel, ne, und sozusagen der Aufhänger für diese mediale Story. Aber zunächst mal, und das ist die Hinführung zu einer Frage, die ich eigentlich noch wichtiger finde, hast du auch Austausch mit denjenigen, die das gewonnen haben, inwiefern die ihre Arbeit dadurch dann weitertragen können und vielleicht auch zunächst mal im Gegenteil hoffentlich gestärkt sind durch diesen Preis?
Also mit zu vielen habe ich nicht Kontakt, aber ich habe positive Beispiele, also wirklich welche, die in ihrem Kollegium dafür sehr gewertschätzt werden. Ja, oder wenn es Schulleitungen sind, die einen Preis bekommen, die Wertschätzung erfahren. Ich lege auch Wert darauf, wenn es aus meinem Tätigkeitsbereich ist, dass ich entsprechend auch die Wertschätzung, also der Wertschätzung kundtue und dass ich sage, dass ich mich freue. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt nicht diejenige bin, die den Preis mit zu verantworten hat, sondern eher in meinem Arbeitsbereich. Aber ich weiß natürlich auch, und das ist wiederum fast menschlich, ja, nicht gut, aber menschlich, dass natürlich sehr viel Neider auch entstehen. Und dessen muss man sich immer bewusst machen. Wenn man was macht, was außer der Norm ist, hat man Neider. Ich denke, hast du, hab ich genauso. Ja, Neid muss man sich hart erarbeiten.
Jetzt die Frage im Anschluss. Beim Deutschen Schulpreis, den ich ja gerade verwechselt hatte mit dem Deutschen Lehrkräftepreis, Entschuldigung nochmal an der Stelle, ist eine große Frage, die ich immer wieder habe, wenn das Ganze doch medial zu Recht inszeniert wird. Und damit meine ich, dass, ne, groß darüber berichtet wird, dass die Gewinnerinnen und Gewinner des Lehrkräftepreises medial auch vorkommen, darüber sprechen, was sie anders machen, dann müsste doch im Grunde genommen eine Antwort zum Beispiel auf der Verwaltungsebene sein. Wie schaffen wir das denn jetzt, dass die nicht alleine bleiben? Also mit anderen Worten, wie schaffen wir es zu skalieren? Und da, wie gesagt, dieselbe Frage habe ich immer beim Deutschen Schulpreis, weil ich so denke, jetzt haben wir eine ganz tolle Leuchtturmschule, aber die Konsequenz sehe ich oftmals nicht. Also ich sehe nicht, dass sich jemand hinstellt, gut, ich kenne auch nicht alles, aber sagt, so, und jetzt rollen wir das mal richtig aus, weil wir ja gesehen haben, es funktioniert. Hast du solche Überlegungen oder geht es zumindest hinter geschlossenen Türen, also soweit du das natürlich sagen kannst, so zu, dass man sagt, hey, das, was diese Lehrkraft gemacht hat und für das die ausgezeichnet ist, das ist doch im Grunde genommen ein Charakteristikum, was wir zum Beispiel in die Lehramtsausbildung einbauen müssten, damit es nicht zufälligerweise der Mut oder das Engagement einer Einzelperson ist, die dann dazu führt, dass sie ausgezeichnet wird.
Also dafür muss man wissen, dass diese verschiedenen Bereiche ja nicht unbedingt unter einem Dach sind. Also wenn, jetzt nehmen wir zum Beispiel die Lehramtsausbildung, die erste Phase, die an der pädagogischen Hochschule ist, da habe ich zum Beispiel nichts mit zu tun, außer wenn ich einen Lehrauftrag an der Hochschule habe oder wenn ich, wie jetzt in Schwäbisch Gmünd, im Hochschulrat sitze. Da könnte ich zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe da die und die Person im Blick, die könnte doch mal das und das vorstellen. Wäre das nicht was, was man hier auch den Lehramtsstudenten oder Studierenden vorstellt. Aber ich habe in meinem Bezirk tatsächlich eine Schule, die den Deutschen Schulpreis, und jetzt sind wir tatsächlich beim Schulpreis, gewonnen hat. Ja? Und die ist tatsächlich eine, ich sag schon fast eine Pilgerstätte. Also da kommen ständig Menschen hin, die sagen, wir wollen uns das angucken. Und das finde ich auch super. Ja. Aber das ist, ich sag mal, klar, wir animieren dann auch, Mensch, wenn Sie das und das Thema haben, nehmen Sie doch mal mit der Schule Kontakt auf. Ja, sowas versuche ich persönlich zu machen und ich glaube, meine Kollegen und Kolleginnen auch. Also wir versuchen schon, die sogenannten Best-Practice-Beispiele dann auch zu fördern, auf jeden Fall. Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Punkt eingehen, die diese Lehrkräfte individuell richtig machen, und du hast von Diversitätsmanagement gesprochen, gibt es sozusagen für die Schulen auch Leitfäden oder Lektüren, die man lesen kann, um eben dahin zu kommen, zu sagen, also wir befassen uns jetzt damit und wir gehen die ersten Schritte, selbst wenn wir uns davor noch gar nicht damit beschäftigt haben?
Ja, und da ist wieder dieses Wort kann, was du gesagt hast, ne? Also die Schulen sollen natürlich ein Leitbild haben. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich am Anfang des Schuljahres sage, schicken Sie mir Ihr Leitbild. Also das ist selbstverständlich den Schulen überlassen, ja. Und ob sie ein Diversitätsmanagement haben, das sei dann wieder ganz dahingestellt. Also ich behaupte, dass einfach viele Schulen auch gar nicht so wirklich wissen, was es ist, oder vielleicht machen sie es, ohne zu wissen, dass sie es machen. Ja, wenn wir uns die 7 Diversitätsdimensionen der Charta der Vielfalt anschauen, weiß ich nicht, ob jede Schule da so ganz bewusst sagt, und wir nehmen diese 7 Dimensionen und wir gucken uns die an, ja. Und das hätte ich persönlich gerne mehr gefördert. Das ist nicht nur ein, ach ja, stimmt, wir machen das ja zufällig auch, sondern dass es eine bewusste Kompetenz ist. Weißt du, wie ich meine? Und nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe immer das Problem, genau das, was du sagst, ist, es bestehen ganz viele Leitperspektiven. Ja, genau. Also die Leitperspektive, die du gerade genannt hast, in Bezug auf die Inklusion gibt es Leitperspektiven, in Bezug auf Demokratieerziehung. Aber irgendwie habe ich oftmals das Gefühl, das versandet in einem Schulalltag, der oftmals sehr stark ausgelegt ist auf, ja, sagen wir mal, konkret fassbare und überprüfbare Inhalte und Kompetenzen, und alles, was sozusagen diese Form des Zusammenlebens angeht, ja, wird mehr oder weniger vernachlässigt.
Ja, ich höre dann oft auch so diesen Satz, ja, das ist absolut alles wichtig und wir sind froh, aber kommen wir mit unserem Stoff durch? Ja, kriegen wir dann eben alle unsere Klausuren geschrieben und so weiter und so weiter, wo ich dann, also gerade heute habe ich das auch wieder gehört, kommen wir mit unserem Stoff durch, wo ich denke, vielleicht sollte man diese eine Klausur vielleicht mal fallen lassen und dafür über andere Dinge sprechen, andere Dinge leben, Begegnungen auch fördern. Ja, es geht nicht nur darum, über Rassismus zu sprechen, sondern es geht auch darum, und das ist jetzt eine Diversitätsdimension, aber es geht darum, auch Begegnungen herzustellen, dass die Schüler und Schülerinnen Menschen begegnen, die zum Beispiel Rassismus erleben und dass sie sich mit ihnen austauschen können. Dann lasse ich lieber die eine Mathearbeit.
Wenn wir schon dabei sind, du hast gerade gesagt, du hast auch selber Bücher geschrieben. Für diejenigen, die sagen, mir reicht es eigentlich nicht, jetzt nochmal auf die Charta zu gucken oder in die offiziellen Handreichungen, sondern ich möchte mich mit dem Thema noch weiter und tiefgehender beschäftigen. Kannst du vielleicht kurz sagen, für wen deine Bücher da sinnvoll wären und ob es noch ein Angebot gibt, dass sich Lehrkräfte ja anhören, durchlesen oder sonstiges können, die sagen, Mensch, das ist eigentlich etwas, was wir in unserer Schule dringend umsetzen müssen.
Also für wen sind meine Bücher? Also das, mein erstes Buch ist, ich sage immer so, eine Hinführung in dieses Thema. Das ist meine Autobiografie. Also jeder, der sich, der so mit diesem ganzen Thema Alltagsrassismus und wie fühlt sich das an, wer damit so noch gar nicht groß in Berührung gekommen ist, kann diese Autobiografie lesen und wird einfach in das Leben eines kleinen schwarzen Mädchens mitgenommen. Ja, das ist nochmal, das ist etwas leichte Kost, es ist rührende Kost, ja, es ist auch traurige Kost, aber zum Schluss mit Happy End, ne? So. Das zweite Buch, das ist dann schon etwas schwerere Kost. Da habe ich mit 13 schwarzen Menschen gesprochen, die in Deutschland leben und in Berufen arbeiten, in denen man sie nicht erwartet. Und die all diese verschiedenen Erlebnisse in ihrem Alltag mal berichtet haben, ja, und mir berichtet haben und ich habe entsprechend sie porträtiert. Und das ist schon etwas schwerere Kost, kann man aber zum Beispiel in der Schule wunderbar lesen und sich einfach mit diesen verschiedenen Kapiteln auseinandersetzen. Man muss die auch nicht chronologisch lesen, ja. Und das dritte, das basiert auf einem Podcast, Schwarz-Weiß, es geht auch anders, Gespräche über Alltagsrassismus, der wird tatsächlich von Lehrkräften sehr, sehr gerne genutzt, weil ich da über, gemeinsam mit einer zweiten Person, über alltagsrassistische Situationen spreche, in ganz kleinen Häppchen und das Ganze beleuchte. Also nicht nur, das war eine furchtbare Situation, sondern es wird beleuchtet auch von einer weißen Perspektive, ja, und wie können wir damit umgehen, ja. Das sind so ganz, ganz gute Sachen. Und dann natürlich gibt es Menschen wie Feridoni, ich glaube, den hast du bestimmt auch schon gehabt, ja, genau, das ist
hatte
toll.
Ich schon
oder
im Podcast,
es gibt Institutionen wie Gleichstellungsbeauftragte oder Ämter für Gleichstellungsbeauftragte, ja, da gibt es ganz unterschiedliche, Mosaik Deutschland, das war jetzt gerade die, die ich gesucht habe, da kann man googeln, also das rate ich auch immer Schulen und Lehrkräften, die sagen, ja, wir möchten es gut machen. Ja, wir haben aber vielleicht die Berührung nicht und wir brauchen Unterstützung von außen. Dann sage ich, dann holt euch wirklich von außen Menschen rein, die mit euch darüber sprechen können, die betroffen sind oder zum Beispiel die Mosaik Deutschland oder Schlauwerkstatt. Ja, und wir kriegen ja jetzt kein Geld dafür, dass wir die nennen, weil es sind einfach alles sehr gute Institutionen, die ganz konkret Schulen helfen in der Migrationspädagogik.
Man braucht es auch gar nicht googeln. Wir werden sowohl deine Bücher als auch die Angebote, die du gerade genannt hast, in den Shownotes verlinken. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank, Florence, für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an die Schule brennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.